Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Kultur und Wort, dem Kunstpodcast aus dem Norden. Mein Name ist Bettina Winkler-Marxen. Ich bin Kunsthistorikerin, Autorin, Kulturredakteurin, Galeristin und ich betreibe diesen Podcast, um dich mitzunehmen bei meinen Begegnungen in Norddeutschlands Kreativszene. Passend zum Frühlingsanfang und zur Tag- und Nachtgleiche zeigt die Galerie 11 bis in den Mai 2026 farbkräftige, zum Teil auch sehr großformatige Malerei und ganz eigene Bilder und Figuren aus Metall. Das Interview zur Ausstellungseröffnung mit Irene Heller-Janton und Isabel Lange hörst du gleich im Anschluss. Dabei kommt zur Sprache, wie sie aufwuchsen, warum das unbedingt diese Kunst sein musste und wie sie jetzt leben. Also, jetzt geht es gleich ran an die Kunst von Irene Heller-Janton und Isabel Lange. So, ich begrüße alle ganz herzlich zur Ausstellung Augenblicke mit Kunstwerken von Irene Heller-Janton und Isabel Lange. Passend zum Frühlingsanfang bzw. zur Tag- und Nachtgleiche servieren wir euch und Ihnen ab heute bis in den Mai wunderbare Farben und stilvolle, originelle Metallbilder und Figuren. Neben mir stehen die Künstlerinnen dazu. Bevor ich gleich beide in einem Interview vorstelle, möchte ich Sie und euch bitten, mit mir Irene Heller-Janton und Isabel Lange ganz herzlich hier in der Galerie 11 zu begrüßen. Herzlich willkommen! Ja, Irene, ich möchte mit dir beginnen. Wie bist du heute hergekommen und mit wem bist du hier?
Ich bin mit meinem Mann hergekommen.
Wo ist der Mann denn?
Mein Mann steht da.
Mit dem Zug, mit dem Auto zu Fuß?
Nein, mit dem Auto.
Okay.
Bis Itzehoe.
Milkendorf, Itzehoe. Es ist eine weite Reise, ne?
Ja, aber schön. Durch die Lande bei dieser jetzigen Lage.
Herrlich.
Es ist noch nicht grün, es ist noch kahl, man sieht den Himmel.
Wir geben die Hoffnung nicht auf, dass das losgeht. Komm. Du hast Anfang der 70er Jahre Malerei und Textildesign an der damaligen FH in Hamburg studiert.
Ja, das ist richtig.
Daher auch dieses professionelle Gefühl für gefällige Farbkombinationen, sage ich jetzt mal ganz frech.
Ich höre ich ja nicht so gern.
Nein? Es ist gutes Handwerk. Also ich finde,
gut passende Füller.
Gut passend, gefällig, geschmeidig.
Ja, gut.
Wohl, wie auch immer. Hattest du diese Leidenschaft schon vor dem Studium?
Ich denke schon. Mit Farben habe ich eigentlich immer, bin ich immer gut umgegangen. Ich habe viel gezeichnet, viel gemalt. Schon als Kind zog sich so durch viele Jahre.
Und wie schnell war dann die Entscheidung da, dieses Studium dann zu beginnen?
Ach, das hat ein bisschen gedauert, hat ein Weilchen gedauert, aber irgendwann wusste ich dann, ich möchte gerne Textildesign studieren. Ich möchte eine Entwerferin für Stoffe werden. Und das habe ich dann in Angriff genommen und habe das dann in Hamburg gemacht, 4 Jahre lang. Und habe während der ganzen Zeit aber auch intensiv immer gemalt bei Gisela Bührmann. Und ja, das hat mich sicherlich, da habe ich viel gelernt und das kann man in meinen Arbeiten, oder ich brauche das in meinen Arbeiten nach wie vor oder gebrauche das. Dann habe ich viele Jahre angewandt gearbeitet als Textildesignerin und habe eine Weile angestellt gearbeitet in einer großen Weberei, habe aber immer freie Entwürfe auch gemacht und nach einer Weile auch nur noch in Anführungsstrichen frei gearbeitet mit festen Firmen.
Du hast Gisela Bührmann erwähnt, die ist ja letztes Jahr, ich weiß nicht, wer da gewesen ist, groß vorgestellt worden in einer Einzelausstellung im Kreismuseum Prinzessin Sophie in Itzehoe. Kannst du umschreiben, was du von ihr gelernt hast? Gibt es da irgendwas?
Das Gucken, das genaue Hinsehen und wirklich die Ränder anzuschauen, ob sie nun scharf sind oder ob sie verschwommen sind, wie die Farben aneinanderstoßen, alles sowas. Aber überwiegend immer das Sehen, immer wieder hinschauen, also vom Modell zu arbeiten oder vom Stillleben oder in der Landschaft, immer wieder schauen.
Wenn wir jetzt noch weiter hingucken, wie bist du denn aufgewachsen? Waren Mama und Papa irgendwie auch kreativ? Gab es irgendwie im Umfeld irgendwas, was dich inspiriert hat? Gab es Mentorinnen oder Mentoren oder sowas? Oder hat die kleine Irene gesagt, so, ich mache jetzt Textildesign?
Ach, nee, ich habe ja immer gezeichnet und immer eigentlich gemalt und gezeichnet. Und
ja, habe ich auch, aber ich bin was anderes geworden.
Ja, ist ja auch in Ordnung. Nee, vielleicht, nee, kann ich nicht so sagen. Ich bin auf dem Land oder in einer Kleinstadt groß geworden, hatte viel freie Zeit, wie man das damals so hatte.
Ja, das waren tolle Zeiten, wa?
War schön.
Wir haben ja jetzt schon über deine berufliche Entscheidung gesprochen. Wie stand dein Umfeld dazu? Gab es da Hürden, die du überwinden musstest? Oder haben deine Eltern gesagt, mach, was du willst? Wie haben deine Eltern dazu gestanden? Oder dein Umfeld? Wer weiß, wer da noch so dabei war?
Ja, das war ja damals auch eine finanzielle Sache. Aber ich hatte ein Stipendium und nachher BAföG. Und mit dieser Hilfe, mit dieser finanziellen Hilfe, hat man das eigentlich unterstützt. Ja.
Würdest du auch Gisela Bührmann als so eine Art Vorbild oder so beschreiben? Oder andersrum, gab es andere Figuren, andere Menschen, die für dich so, ja, Leitbilder machen?
Nö, also ja, das ist schwierig zu beantworten. Man hat ja während des Studiums auch viel Input, sage ich mal. Also es kommt sehr viel an einen heran, auch in der Kunstgeschichte, und man macht Bildbetrachtungen und kommen dann viele Sachen zusammen, dieses Handwerkliche und das Gestalterische. Das war insgesamt eben eine tolle Zeit, vier schöne Jahre. Und Gisela Bührmann war eine strenge Lehrerin, die also wirklich nicht alles durchgehen ließ. Sie war eine Lehrerin in dem Sinne, keine Professorin, die mal einmal ging und die Arbeiten anguckte und dann wieder verschwand, sondern sie war wirklich eine Lehrerin. Mhm. Und man kriegt auch Themen, man kriegte Themen für zu Hause und man hatte Modell im Malsaal. Also das war schon akademisch, sage ich mal.
Ja, also enger begleitet, als man das sonst so kennt. Ne? Ja. Also ich hatte ja im letzten Jahr Mona Claudine hier ausgestellt und die hat damals erzählt im Interview, dass ihre Großeltern viel gereist sind und dann Ausstellungskataloge mitgebracht haben oder sowas. Also da hatte sie eben diese Inspiration hier. So hatte ich eben auch gedacht, war das bei dir vielleicht? Haben deine Großeltern Ausstellungskataloge mitgebracht?
Nein.
Hast du Vorbilder gehabt, also so wie Gisela Bührmann irgendwie?
Bei uns zu Hause wurde viel Kunst gemacht. Meine Mutter hat Grafikdesign studiert in Berlin. Wir sind eine Berliner Familie und mein Vater war Kunstlehrer unter anderem. Ja, und da gab es eigentlich nichts anderes. Es war eine Selbstverständlichkeit.
Ach so, also bist du dann so in Sachen Kreativität so mitgelaufen?
Wurde gar nicht hinterfragt. War das Leben. So findet das Leben statt.
Ist ja toll. Und wie war denn die Planung nach der Schule bei dir?
Also meine Eltern haben sich in keinster Weise eingemischt, was ich mit meinem Leben oder was ich da mache. Sie haben sich völlig rausgehalten. Wären wahrscheinlich unterstützend mir zu Hilfe gekommen, aber ich wollte keine Hilfe. Ich war ziemlich schnell eigenständig, bin schon mit 17 ausgezogen, habe dann auch meine erste Tochter bekommen und wollte eben alles immer alleine machen. Das war schon immer so.
Ja, doll. Also ist auch ein Konstrukt. Ich würde dich gerne noch fragen, mit wem du hier bist.
Mit meinem Mann Kurt.
Ha! Aber sicher, dass er da nur.
Ich frage das deswegen, weil Kurt ist natürlich jetzt für die jetzige technische Geschichte, die du machst, mit einer Schlüsselfigur. Also würdest du das auch so sehen?
Ja.
Also erzähl mal, wie habt ihr euch denn kennengelernt? Oh. Ich kenne die Geschichte, es ist gar nicht schlimm, ich kenne die Geschichte. Nein, das haben wir alles so abgesprochen.
Wir haben in Bordesholm kennengelernt auf dem Kunsthandwerkermarkt. Da war ich mit noch ein paar Chaoten aus Berlin dort verkaufen. Ich habe lange Zeit Schmuck gemacht, skulpturalen Schmuck, und wurde dann von der Kunsthandwerksmacherin Christine Hankel, leider lebt sie nicht mehr, angesprochen, ob ich nicht mal in das weite Schleswig-Holstein, in der Nähe von Kiel. Kiel hatte ich noch nie gehört. Ich hab wirklich diesen Namen noch nie gehört. Dazu muss man sagen, dass ich aus Ost-Berlin komme. Ja, und das war kurz nach Mauerfall und da kannten wir die Städte gar nicht. Ne? Also klar, Hamburg, so große Städte, aber Kiel ist an mir vorbeigegangen und war das ein Riesenabenteuer, dann hierher zu fahren durch die Rapsfelder und so. Und dann stand Kurt unter der Linde und am Feuer, Kurt, mein Mann ist Schmied. Ja, und dann ging unsere Geschichte langsam los.
Da können wir auch stoppen.
Plingel.
hat es Pling gemacht, genau. Ihr wohnt und arbeitet, wir waren ja letzten Sonntag da, also es ist ein altes Gemäuer im klassischen Sinne. Also da sind Werkstätten, also Metallwerkstätten drin, Schmiedewerkstätten, ein riesiges Lager. Also wenn man da hochguckt, da fällt man fast um, so hoch. Und da ist eben auch eure Wohnung mit drin. Seit wann wohnt ihr da? Und was ist das überhaupt gewesen?
Genau, das ist eine, in Bredeneck heißt es. Das ist vor den Türen von Preetz. Preetz ist nicht weit von Kiel. Und wir leben in einer alten Reithalle, die früher ein geschlossenes Ensemble war. Reithalle, Gestüt und Schloss. Und jetzt ist es aufgesplittet, gehört verschiedenen Leuten. Und uns gehört die Reithalle. Und in dieser großen Reithalle...
Wie hoch ist die Decke? Wisst ihr das?
800 Meter oder so. Und da haben wir eine Zwischenetage auf einem Slice eingezogen und hinter uns wohnt der Lufthammer, die Esse, die Zange und die Hämmer und so weiter.
Oh, also, ja, wahrscheinlich. Liebe Irene, du wohnst ja auch ähnlich abgeschieden. Also ich habe gar nicht erzählt, abgeschieden ist, also kurz vor Spurbahn, sage ich immer. Also das ja, ist
sieht
wirklich,
aber nur so aus.
Ja.
Das ist nicht so.
Nee, also es
sieht aber so aus.
Ja, ja, das stimmt. Und ihr wohnt ja auch relativ abgeschieden in Mielkendorf. Wie seid ihr denn dahin gekommen und seit wann wohnt ihr da?
Die Annonce war in der Zeitung.
Ach so.
Das ist ein altes Bauernhaus und wir haben das umgebaut. Und das ist 10 Kilometer von Kiel. Das ist nicht so ganz abseits.
Ja, aber wenn man nicht weiß, dass ihr da wohnt, dann fährt man da nicht lang.
Das ist schon so. Ja, ja, das ist auch eine kleine Sackgasse und da muss man schon gezielt zu uns wollen.
Ja, ja. Was ich in dieser Ausstellung ganz spannend finde, das habe ich selten, dass ich irgendwas bei Irenes Bildern eine zeitliche Bandbreite habe. Im Raum 2, die hinteren Bilder rechts, das sind alles welche relativ alt, von 1999 zum Teil. Die Leinwand ist noch anders, sagen wir es mal so. Die Technik ist anders. Erzähl mal, wie war das in dieser Zeit? Da hast du mit Eye-Tempera und Pigmenten gearbeitet?
Immer noch.
Ach so, immer noch. Aber
immer noch.
Eigentlich ist das hier primär ja alles in Öl gemalt?
Eye-Tempera und Pigmente male ich oder mit Öl. Und die Papierarbeiten sind auch, das sind Mischtechnik, da ist alles Mögliche drauf. Und, aber ich male nach wie vor mit Eye-Tempera und Pigmenten und eben mit Öl.
Warum entscheidest du dich dann für die Technik oder für die Technik? Bei großen Bildern vielleicht dann in Öl oder ist es...
Manchmal fange ich auch an mit Eye-Tempera und gehe dann mit Öl drüber. Das geht gut und ja, das ist ein bisschen spontan. Also kann ich gar nicht jetzt so für bestimmte Sachen einsetzen oder einordnen.
Okay, okay. Was ich ganz spannend finde, als ich aufgebaut habe, kamen ja ein paar Leute rein. Oh, und dann... Alle waren sofort gefangen von dieser Farbigkeit.
Schön.
Und dann ist mir durch den Kopf gegangen, es gibt ja ganz viele, oder nicht ganz viele, stimmt gar nicht, es gibt Künstlerinnen und Künstler, also primär Künstler, die sich in ihrer Kunst entlasten, die sich befreien von was sie, ob das jetzt Krieg ist oder was auch immer. Hier sind das alles, wenn ich es geschmeidig sage, findest du das doof? Was war das? Gefährlich ist doof. Also sind das alles positive, Ruhe ausstrahlende Motive, war das immer schon so, oder?
Ja, das ist eigentlich das, was mich interessiert. Mich interessieren viele Farben und viele Übereinanderschichtungen, also dünn bemalte Farbtöne, wo also auf allen Leinwänden sind sicherlich mehrere Schichten immer drauf. Das hat mich immer interessiert und mich interessiert auch ein positiver Zugang in die Welt. Mhm. Und das möchte ich malen, das möchte ich tun und das möchte ich auch anschauen.
Und auch weitergeben dann, ne? Also so ist es.
Gerne.
Genau, ja, ja. Wenn wir jetzt zur Technik kommen, wie entstehen die Motive? Du hast das ja schon angedeutet, mit Zeichnung oder eben auch mit Fotos.
Auch.
Nimm uns mal mit, wie fängst du an, wenn du morgens das Licht vom Atelier anmachst?
Ja, erstmal mit Nachdenken. Und so ein bisschen überlegen, was mache ich oder geht es weiter mit dem, was ich gestern gemacht habe. Also ein bisschen Planung und dann fange ich mit einer großen Zeichnung an oder mit einer kleinen. Also und dann geht es farbig los.
Und gibt es Tee oder Kaffee?
Immer Tee.
Wie hältst du das mit Musik?
Nee, brauche ich nicht. Nee, ich habe es gern still.
Ich habe ja, als ich Jürgen Habedank, fällt mir gerade ein, vor, keine Ahnung, 25 Jahre mal besucht habe, Arvo Pärt entdeckt. Ich weiß nicht, wer Jürgen Habedank, ja, naja, also es ist schon sperrig, aber das ist so ein Klang, der müsst ihr euch mal reinhören. Also ist ganz interessant. Mag vielleicht also als Inspiration eben auch passen. Ja. Isabel, jetzt erzähl uns mal, wie entstehen bei dir die Arbeiten?
Auch viel mit Nachdenken und auch so ein Denken, was man nicht merkt. Also es gibt ja so ein, man macht Wäsche zusammen und in den Schrank und macht dies und jenes und dabei passiert ja ganz viel. Und irgendwann macht es einen Klick und dann geht man in den Tisch. Also so kenne ich das einfach. Das wirst du auch kennen, ne? Und das gehört eben alles zur Vorbereitung.
Dieser Scannerblick, ne?
Und man weiß nicht, wie lange der Prozess, manchmal ist es auch nervig lange und ja, irgendwann ist er aber da, dass man dann, dass es dann so aus einem rausfließt.
Also ich vermute jetzt einfach mal, dass das Wichtige ist eher die Vorbereitung. Das heißt, die Zeichnung, die ist dann ja so, dass du danach dann in Metall arbeiten kannst. Wenn die Zeichnung jetzt fertig ist, jetzt erzähl mal, was musst du alles machen, um dann in Metall zu arbeiten?
Ja, also ich bin eine Zeichnerin sowieso, auch auf Papier. Und wenn ich diese Technik anwende, dann muss man ja auch nochmal in diese Technik reinzeichnen.
Also ist das so ein bisschen wie heiße Scherenschnitt, so ein bisschen, ne?
Genau. Was passiert eigentlich mit hell und dunkel, mit Schatten? Wie spielt der Hintergrund mit und so weiter? Das muss man alles beim Zeichnen schon überlegen. Das ist anders als auf dem Papier.
Aber ich wollte einfach
die Technik.
Was ich anziehe.
Ja, mit Kitten schützt.
Ach so, also.
Also diese Technik heißt ja eine Schneidbrenntechnik, Plasmatechnik. Das ist nicht mit Computer oder so, das ist alles handgeführt. Also man muss sich vorstellen, man kennt ja meistens so ein Schweißgerät und zum Schweißgerät ist so ein großer Bollerkasten und dann ist ein Handstück mit einem Schlauch und dann kann man Dinge zusammenbraten und hier ist es ähnlich, bloß aus diesem Handstück kommt ein Lichtbogen. Der ist so 2.000-3.000 Grad heiß und der schafft das eben, Eisen zu schneiden. Und dann wegen den Sachen, und das ist alles sehr heiß und auch die Dämpfe sind nicht so gut, also habe ich immer Lederklamotten an, von oben bis unten und Lederhandschuhe. Ein Atemschutzgerät hinten, der mir Frischluft in den Helm pustet und ein Visier, was abgedunkelt ist. Und dann ist natürlich die Sehleistung ein bisschen eingeschränkt durch das dunkle Visier, aber ich muss die Augen schützen, sonst sind sie kaputt. Sie sind schon kaputt, aber es ist noch kaputter, weil das ist so hell.
Ja, ja.
Wie beim Schweißen darf man auch nicht reingucken, dann verblitzen die Augen. Ne? Ja, und dann, aber das kann ich inzwischen gut und dann geht's los. Aber vorher ist eben dieses Zeichnen.
Ne? Dieses Entwerfen dann eben auch. Und wonach gehst du, was die Größe angeht? Weil es gibt ja, wir haben ja so
Große, also
genau,
oft,
verschiedene Größen da.
Oft fange ich klein an und haben wir jetzt hier nicht ausgestellt, aber ich mache eben auch große Arbeiten, die für Parks oder für Gärten geeignet sind.
In Bissi gibt es das zum Beispiel ja auch, ne?
Bissi war, das ist ja leider nicht mehr Skulpturenausstellung, da hatten wir oft ausgestellt oder öfters ausgestellt. Ja, und um dann dahin zu kommen, fange ich erstmal klein an und überlege mir, ist es plausibel oder macht es Sinn, die größer zu machen? Und dann versuche ich größer zu werden, ne? Von klein auf groß.
Viele deiner Arbeiten schneidest du ja aus einem Stück?
Die sind alle aus
einem
Stück. Also nicht alle, aber fast alle.
Also ich habe das den Leuten, die hier schon vorher reinkamen, erzählt. Das ist jetzt ja hier eine Linie, dass die Trennungslinie zwischen Gesicht und Haar. Wenn man da jetzt zu lange schneidet, dann sind die Haare ab. Mhm. Das heißt, wenn irgendwas schief geht, würdest du das dann, ich meine, das verrätst du uns ja nicht, aber in Theorie könnte man das dann ja auch wieder dran machen, oder?
Kommt drauf an, was kaputt ist.
Ja, okay. Die Arbeiten, du hast sie angesprochen, die im Außenbereich dann stehen können. Die sind aus Kortenstahl, richtig?
Auch, aber meistens ist es Stahl und es wird draußen rosten. Korten rostet ja sowieso.
Ja, also ich muss euch sowieso sagen, weil auf der Einladungskarte ist ja dieses voller Wunder, das Relief hinten zu sehen. Am Telefon haben wir gesagt, was sagen wir, Eisen oder Stahl? Und sage ich, oh, ich finde Eisen, das hört sich besser an. Ja, dann nehmen wir Eisen. Jetzt steht überall, hat sie dann immer Stahl geschrieben.
Ach so. Ist, kann man so oder so machen. Also
Und es gibt auch noch Stahlverzinkt, verdammte Kiste.
Genau, Stahlverzinkt, da ist ja nochmal die Oberfläche behandelt, da ist eine Zinkoberfläche drauf, dass das nicht rostet. Manchmal setze ich das eben ein, um eine andere Farblichkeit mal zu kriegen.
Also hier diese Madame mit dem fliegenden Tuch hier rechts im Fenster zum Beispiel.
Das ist Ritzverzinkt, da ist jetzt die Oberfläche so geschützt. Oder ja. Manche mögen ja keinen Rost oder keinen...
Ach so, gibt es also, die können draußen stehen.
Also die können alle draußen stehen, aber die würde jetzt nicht rosten.
Also die würde rosten hier, meinst du?
Das würde rosten.
Ja.
Okay. Und musst du dann, wenn du mit Kortenstahl arbeitest, dann irgendwas anders machen? Das ist wahrscheinlich aber dasselbe Werkzeug dann, ne? Ja, okay. Irene, ihr habt ja schon mal zusammen ausgestellt.
Ja.
Jetzt würde mich ja interessieren, du so als Profi, wie blickst du auf die Arbeiten von Isabel?
Sie ist auch Profi.
Ich weiß, ich frage sie ja gleich dann zu deinen Arbeiten. Ich habe gedacht, ich nutze mal die Gelegenheit, wie man denn so die Kollegin anguckt.
Ich gucke die mit großer Freude an. Ich finde, das ist sehr stimmig und sehr besonders. Und ich finde auch, dass unsere Arbeiten gut zusammenpassen. Deswegen haben wir uns ja auch zusammengetan. Also einmal die farbigen und einmal die nicht farbigen Sachen, die aber wirklich so eine Besonderheit haben. Das finde ich schon sehr, sehr schön zusammen.
Das war ja eigentlich für beide gesprochen. Oder hast du da noch was zu ergänzen?
Genau.
Wer will was sagen? Nein. Ich frage abschließend ja immer ganz gerne die Ausstellende nach den Plänen in der kommenden Zeit. Irene, worauf freust du dich in den nächsten Monaten? Gibt es da irgendwas?
Ja, erstmal auf den Sommer sowieso. Aber du meinst jetzt so...
Künstlerisch, beruflich,
ja.
Genau.
Ja.
Ja, oder irgendwie Studienreisen nach oder so.
Das wird sich finden, aber geplant ist eine Ausstellung im Hof Ackerbaum in Kiel. Im Herbst wieder, das mache ich auch mit mehreren. Und da nehmen wir uns immer so ein Thema, der heißt in diesem Falle Gegensätze. Und dann versuchen wir für dieses Thema halt bestimmte Arbeiten zu machen. Die werden alle sehr unterschiedlich. Wir sind vier Malerinnen und es ist immer ganz interessant anzugucken, wie unterschiedlich man, obwohl es dieselbe Technik ist, mit dem Thema umgeht.
Ja. Isabel, worauf freust du dich? Wie sind die beruflichen Pläne jetzt dann so demnächst, mittelfristig?
Ab Anfang Juni gibt es wieder Kundschaften in Flensburg, bei Robin Berking.
Ja.
Da bin ich auch dabei. Und Kurt wahrscheinlich auch. Wir wissen es noch nicht. Wir planen gerade. Und das geht ja auch einen Monat. Und da sind 70 oder um den Dreh 70 Aussteller. Das ist ein Riesen.
Ist immer eine tolle Schau.
Also,
sind wir ja auch immer alle da, ne?
Mal, wenn man da am Wochenende.
Ja, das ist toll. Das ist toll. Ja, wie schön, dass ihr und sie alle gekommen sind. Diese Galerie ist auch einer dieser dritten Orte, habt ihr davon schon gehört? Dritte Orte, die jeder Mensch einfach so besuchen kann, ohne ein Ticket oder irgendwas anderes kaufen zu müssen. Finde ich sehr interessant. Hier könnt ihr Kunst und Kultur erleben. Das spricht die Seele an, kann in Gesprächen neue Erkenntnisse hervorbringen und dabei das Selbstbewusstsein sowie ein Gemeinschaftsgefühl stärken. Was wollen wir mehr? Kommt also alle nochmal demnächst in Ruhe vorbei und genießt erstmal diesen Kulturabend. Jetzt ist die Frage, ob es eine Frage aus dem Publikum gibt. Du hast eine?
Ja. Isabel, hast du Vorbilder für die
Reliefs?
Ja,
Bilder.
Für die Gesichter.
Gesichter?
Hast du das?
Nee, das ist aus dem Bauch heraus. Das sind ja meistens so Essenzen, so von Gefühlen oder diffuse Gefühle, die man so hat. Und so kommt es eben raus. Es ist jetzt nicht irgendwie Brigitte und Susanne, sondern das sind
Okay,
irgendwas drücken die aus, der eine ist traurig, nachdenklich, was weiß ich, also sowas.
Die Nummer, ich glaube 70 ist das, ne? 70 oder 68?
70.
70. Da haben wir unsere Tochter erkannt.
Ach wirklich, sag mal.
Wann hast du die denn gemacht?
Wann ich die gemacht habe? Anfang des Jahres, ich weiß nicht genau.
Ja, dann hast du sie vielleicht getroffen.
Vielleicht habe ich die getroffen. Ja, und so unbewusst so rein.
Im November.
Ja. So sieht sie aus. Ja.
70. Das ist Lisa, unsere Kunsttochter.
Also Bettina hat hier ja natürlich ein bisschen mehr verbracht in den letzten Tagen. Ja,
ja? Dann ist dir das so aufgefallen.
Ja, wir haben heute Mittag hier noch die Restarbeiten gemacht. Ich guck, die mache ich hier, das sieht auch aus wie Lisa. Ja, stimmt. Also könnt ihr ja mal gucken, an wen euch das so erinnert. Und ich finde es ja eben ganz interessant, weil das sind natürlich komplett, das ist alles ein einzelner Typ. Das ist nicht eine Frau mal mit kurzen und mit langen Haaren. Das ist alles eben so, so breit gefächert wie das Leben selbst.
Also die Gesichter von Irene, die dort links sind, die finde ich ja so toll auch. Und wir haben auch eins, das hängt bei uns ganz prominent. Und viele Leute freuen sich daran.
Schön.
Und dann dachte ich, bestimmt bringt Irene wieder Gesichter mit und da mache ich doch jetzt ein paar dazu. Und deswegen habe ich sie da.
Cool, ja. So.
Das ist eine Menge.
Oh, ja. Anja.
Frau Heller, ich habe eine Frage an Sie. Ich weiß gar nicht genau, wie ich das ausdrücken soll, aber neben den Motiven von Ihren Bildern, die ich wunderschön finde, sind ja die Farben auch so ganz besonders. Und da habe ich mich die ganze Zeit gefragt, wie schafft man das, so wunderschöne Farben zu gestalten? Wie machen Sie das? Und wo holen Sie die her? Oder
mischen.
Mischen, ja.
Aber ich brauche nur wenige Farben.
Ja, ich mische. Aber das ist bestimmt auch ein ganz langer Prozess. Dann suchen wir dann nicht.
Vielleicht kann ich das.
Vielleicht. Ja, aber sie hat ja gesagt,
habe ich so eine Begabung dafür ja mitgekriegt. Das hat mich vielleicht auch aus dem Grund so interessiert. Im ja. Also, ja, Farben.
Das ist so
besonders.
Also,
danke.
Ganz wunderbar.
Dankeschön. Aber es besteht aus vielen verschiedenen Nuancen immer. Und das interessiert mich auch einmal.
Ja, vielen Dank.
Es ist ja auch ganz interessant, das habe ich gar nicht gefragt. Du nimmst ja als Grundlage Skizzen oder Fotos und man kann ganz oft was erkennen, aber es gibt eben auch den Fall, dass du dann richtig schon Richtung Abstraktion gehst. Mhm. Ne? Also ich finde das rechte Bild hinterm Tresen zum Beispiel, okay, das soll jetzt, was hast du, irgendwie Tische oder sowas heißt das, das kann aber auch ein komplett abstraktes ja Bild sein. Ne? Oder hinter Henning, das sind Kreisflächen, also das ist, hat trotzdem ja eine Aussage, obwohl man nicht konkret sagen kann, das und das soll das sein.
Ich glaube, wenn man malt und wenn man gegenständlich oder gegenstandsbezogen malt, dann kommt man immer, wenn man weiterarbeitet, immer irgendwann dazu, dass es nicht mehr so genau sein soll oder nicht mehr unbedingt auf den ersten Blick zu erkennen sein muss unbedingt. Und dann lasse ich mich eben durch die Farbigkeit und durch die unterschiedlichen aneinanderstoßenden Farben mitziehen. Oder vieles ist geplant, einiges entsteht eben auch durchs Machen, dass das dann etwas anderes anstößt durch die Arbeit. Und ja.
Ich erinnere mich noch an ein Pressegespräch mit Karin Witte. Ich weiß nicht, ob ihr die noch kennt. Die ist ja, glaube ich, vor anderthalb Jahren verstorben. Die hat in Kloster Zismar eine große Ausstellung gehabt und da war ich eben als Presse eben mit rumgelaufen. Und die kommt ja eigentlich aus der Abstraktion eher noch und nähert sich dann wieder der Wirklichkeit an. Und ich weiß, da stand sie vor einem ganz großen Bild, im Dunkelrot, Krapplack mit Braun. Und sagt sie, oh, das sieht ja aus wie ein Gesicht. Das muss ich noch bearbeiten. Also das war dann schon wieder zu erkennbar. Also das fand ich auch ganz interessant.
Also wenn ich zum Beispiel dieses Bild hier, das waren ursprünglich alles Blüten. Und dann wollte ich aber nicht sichtbare Blüten machen. Ich wollte es weitertreiben. Und irgendwann habe ich dann gedacht, jetzt ist genug.
Und wer will, sehe ich jetzt gerade, kann auch eine Silhouette dahinter erkennen, ne?
Eine was?
Eine Silhouette? Ne? Und siehst du da so eine dunkle,
ja, also ist im Hintergrund.
Ist das nicht toll? Ja. Das finde ich klasse. Silke.
Wann ist ein Bild oder wann denken Sie, ich bin jetzt fertig damit? Es gibt ja sehr verschiedene Phasen, man ist unzufrieden, irgendwas fehlt da. Ist das ein Gefühl, so ein Bauchgefühl, was so reingeht, und jetzt ist es rund oder gibt es eine rationale Entscheidung?
Also manchmal sieht man es und es ist dann so. Aber manchmal kommt es auch in die Warteschleife und es wird immer wieder angeschaut, bis man weiß, da stimmt es nicht so ganz. Ja. Dann gucke ich immer wieder hin und irgendwann weiß ich was oder ich verändere was ganz stark.
Ja. Also das parallele Bilder, die dann beide warten?
Nö, also ich male oft nebeneinander mit an mehreren Arbeiten, das schon. Ja, das schon. Man will nicht immer anlösen. Sowohl mit Eye-Tempera, als auch mit Öl löst man ja wieder an, wenn man rangeht oder rübergeht. Und das muss man halt bedenken. Deswegen dauert es dann schon eine Weile.
Und ich wollte gerade erzählen, das fiel mir jetzt eben ein. Wir beide wissen, dass mindestens zwei Bilder, frag mich jetzt welche, zwei Entstehungsdaten haben. Ich glaube 2003 und 2013 stand dann hinten drauf. Dann habe ich halt 2013 geschrieben, weil dann war es zu Ende. Ja. Das heißt, es gibt auch dann so 10 Jahre, ne, wo man dann so, was mache ich? Oder vielleicht war es schon mal fertig und dann hast du dich weiterentwickelt. Genau. Und dann
ja, dann wird der Blick ein bisschen anders.
Also nicht, dass ihr jetzt alle Bilder umdreht.
Ja, ja, aber das passiert schon, klar. Mhm.
Ja, spannend.
Das ist ja doch eine Menge, was man so macht im Laufe von über 20 Jahren und da ist der Blick dann schon manchmal anders. Mhm. Das ist, dass man sagt, na, wieso habe ich denn das damals schon abgeschlossen gehabt? Mhm. Jetzt würde ich es aber lieber ein bisschen anders machen. Und das ist ja auch immer möglich, bei sowohl bei Eye-Tempera wie auch bei Ölmalerei, dass man da immer wieder rangehen kann.
Mhm. Ja, dann hat es Isabel dann schwerer, dann musst du von neuem Maler anfangen.
Ja. Aber ich kann auch genau sehen, ob eine Sache gut ist oder schlecht. Mhm. Das kann ich auch sofort sehen. Also schlecht. Und dann gibt es dazwischen noch Nuancen. Man hat es, man weiß es.
Die Warteschleife.
Genau, dann aber schön ist auch am nächsten Tag noch mal hinzugehen. Mhm. Also ja, manchmal passiert man auch, dass man das so, oh, es ist toll geworden. Und dann geht man ins Bett und steht dann auch glücklicherweise morgens wieder auf. Und dann guckt man nochmal und dann ist die Begeisterung nicht mehr so groß. Das passiert auch manchmal.
Aber wie abgeschlossen ist dann der Gestaltungsprozess, wenn du dann anfängst, in Metall umzusetzen? Das ist doch eigentlich dann eigentlich fertig, dann richtig? Oder veränderst du es während des, das kannst du doch fast gar nicht machen, während des Metallarbeitens?
Doch.
Ja?
Doch. Auf jeden Fall. Das schaffe ich. Mhm.
Schon ganz besonders. Gut. Alle Fragen geklärt. Dann sage ich nochmal Danke an meinen lieben Mann. Ja, hat mich wieder unterstützt hier. Da hat das ganz schwere Relief mit zwei dicken Schrauben da angesetzt, damit das nicht runterfällt.
Gut gemacht.
Genau, und ich bedanke mich bei den Kulturelfen, die da sind. Ich freue mich schon auf unsere nächsten Reisen auf jeden Fall. Und ich danke euch, liebe Irene, liebe Isabel, dafür, dass ihr mir die Kunst ausgeliehen habt, dass ich die hier zeigen kann, für eure Antworten. Und ich bedanke mich bei euch, dass ihr alle da wart. Und jetzt möchte ich mit euch anstoßen auf diese wunderbare Ausstellung, die ist hiermit eröffnet. Vielen Dank. Das war mein Interview mit Irene Heller-Janton und Isabel Lange. Beide Interviewpartnerinnen und auch später die Fragen aus dem Publikum musste ich wieder verstärken. So konntest du hoffentlich aber alles gut verstehen. Noch bis zum 9. Mai 2026 ist die Ausstellung Augenblicke in der Galerie 11 in Itzehoe zu sehen. Komm gerne längs. Und ein Hinweis noch, am 9. Mai ist ja dann auch Finissage. Um 13 Uhr werden beide Künstlerinnen nochmal in der Galerie 11 anzutreffen sein, zum Klönen, zum Anstoßen, zum Fragen stellen. Danach wird abgebaut. Also würde ich mich freuen, dich dort zu sehen. So, und ich hoffe, du begleitest mich auch in der nächsten Episode meines Kultur- und Wort-Podcasts, wenn es wieder heißt, ran an die Kunst. Bis dahin.